IrrtKatz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Lena Kosek.
Hi.
Und wir sprechen mal wieder über Wes Anderson, The Phoenician Scheme, der phönizische Meisterstreich. Ich bin Christian Eichler, hi. So, herzlich willkommen in unserer Wes Anderson Selbsthilfegruppe. Wir treffen uns einmal im Jahr und klagen unser Leid oder auch unsere Freude. Haben wir irgendwie doch nochmal einen neuen Zugang gefunden? Ist die das alte Suchtverhalten, das positive Suchtverhalten vielleicht auch wieder geweckt worden? Lena, es ist ein neuer Wes Anderson Film rausgekommen. Wie geht's dir an sich erstmal so?
Ich muss sagen, ich war irgendwie tatsächlich überrascht, dass dieser Film kam, weil ich nichts so richtig mitbekommen habe. Ich erinnere mich irgendwie, ich glaube, vor 2 Jahren, als Asteroid City rauskam, es gab mega den TikTok-Insta-Trend mit hier, wir haben die Videos à la Look von Wes Anderson, alle machen irgendwie ihren Alltag nach und sowas. Und dieser Film hat mich jetzt total off guard irgendwie erwischt. Ich war irgendwie im Kino und habe den Trailer gesehen und war so, hä, es ist Wes Anderson und ich habe nichts davon mitbekommen so richtig. Das hat mich total überrascht und deswegen wusste ich gar nicht am Anfang, wie ich mit diesem Film umgehe. So, weil ich gar keine Erwartungshaltung hatte.
Es ist ganz interessant, finde ich, dass es so Leute gibt wie halt Wes Anderson und natürlich Miyazaki mit Studio Ghibli, die so, so einflussreich sind für eine bestimmte Ästhetik, die wir mittlerweile überall sehen. Aber diese Ästhetik hat sich fast so ein Eigenleben entwickelt. Ne? Also gerade in, habe ich ja schon mal mein Leid geklagt, im Travel-Video-Content ist gerade Ghibli und Anderson sind super, super starke Einflüsse, gerade was so die Gestaltung der Title-Cards angeht, wie gefilmt wird und so weiter und so fort. Und ich habe ja neulich so ein längeres Interview jetzt mit Wes Anderson gesehen und er wirkt halt nur so, als würde ihn das irgendwie interessieren oder irgendwas mit ihm zu tun haben. Ich glaube, Miyazaki ist da genauso. Das ist, also der hat wahrscheinlich das gesehen mit diesen ekligen Ghibli-KI-Bildern, aber ich glaube, es juckt ihn wahrscheinlich auch nicht so richtig. Und dann ist immer so die Frage quasi, man würde jetzt denken, jetzt wo man so eine große Gefolgschaft von dieser Ästhetik eigentlich hat, müssten die jetzt nicht eigentlich auch alle diese Filme gucken? Und da dachte man ja schon bei Der Junge und der Reiher so, naja, wurde jetzt nicht so super krass platziert in Deutschland oder nicht so wie andere Anime-Hype-Filme. Und mit dem ist es jetzt auch so ein bisschen die Frage.
Aber zumindest also der erste Nummer 1-Film in den USA für Ghibli, oder? Das war ja ein richtig großer Erfolg in den USA zumindest.
Ah, okay, in den USA, dann war das wahrscheinlich so. Genau, das ist bei mir eben auch immer nur so natürlich so ein bisschen, also ich höre schon immer den kleinen Tino Hahn, der immer sagt, das kann man eigentlich nicht so sagen, das hast du falsch aufgerechnet, die Box-Office-Zahlen. Aber bei Wes Anderson ist es doch so, er hat doch diesen großen Mäzen, diesen Geldgeber und kann eigentlich unendlich diese Filme machen, die sehr billig sind eigentlich so in der Produktion, zumindest was so die offiziellen Budgets sind und aber auch alle in letzter Zeit nicht mehr so super erfolgreich, oder? Also bei Asteroid City hatte ich immer so gehört, lief dann irgendwie doch noch besser als gedacht oder fanden Leute dann irgendwie doch noch mehr Anklang, aber der jetzt habe ich auch das Gefühl, hat man so ein bisschen rausgeschickt, um zu sterben eigentlich, diesen Film. Lukas, wie geht's dir?
Ja, ich finde das interessant, was du sagst. Erstmal mag ich total den Gedanken von der Selbsthilfegruppe, die sich Positives sagt, also das ist vielleicht nicht ganz der Sinn des Ganzen, aber ich mag den Gedanken einfach so, sich mal treffen und erzählen, was alles gut läuft. Andererseits würde ich das aber, glaube ich, gar nicht so teilen, was du beschreibst. Ich glaube schon, dass der natürlich eine große Bereitschaft, eine große Sicherheit hat, jetzt durch diesen Mäzen zum Beispiel, durch Indian Paintbrush und alle, die dahinter stehen und so, dass er eben auch Filme machen kann, die jetzt nicht unbedingt auf ein Publikum schielen. Ich habe schon das Gefühl, er hat die große Bereitschaft, auch Leute zurückzulassen und man sieht es ja auch an manchen Reaktionen auf French Dispatch, auf Asteroid City, dass da vielleicht nicht mehr so viel Wärme, so viel Liebe in der Stimme einer Öffentlichkeit ist. Andererseits habe ich aber schon das Gefühl, dass dieser Film unter anderem neben vielen anderen Sachen auch genau davon handelt, dass da so fast so eine Oppenheimer-artige Figur in ihrer eigenen ästhetischen Welt sitzt und jetzt in Sachen Religion, in Sachen Familie Pfade sucht, um aus seiner eigenen Kontrollsucht, aus seiner eigenen Herrschaft, aus seiner eigenen geschaffenen Welt irgendwie herauszukommen. Also wenn es einen Film gibt, der sich mit diesen Fragen beschäftigt, was habe ich da eigentlich getan, was ist mein Vermächtnis, was gebe ich weiter, dann ist es dieser Film über einen Vater, der sein größtes Vermächtnis, sein großes Projekt an seine Tochter weitergibt. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, wie vielseitig die Reaktionen auf den Film waren, wie viele Leute da verschiedene Sachen drin gesehen haben. Mein Gefühl ist auf jeden Fall irgendwie, dieser Wes Anderson lässt Leute zurück und ist auf dem besten Weg dabei, sowas wie ein Experimentalfilmer im Mainstream zu werden. Die werden ja auch immer weniger offensichtlich Erzählfilme, sondern immer mehr eben so Formexperimente, Formspielereien. Aber ja, ich verstehe schon, dass man das auch ganz anders sehen kann und dass es einen vor allen Dingen auch stören kann, selbst wenn man es zur Kenntnis nimmt.
Ja, ich glaube, man könnte genau das Gegenteil sagen. Man könnte sagen, das ist jetzt wieder ein neuer Film, der sich wieder so klar auf Story setzt, der eine ganz klare Handlung im Mittelpunkt
total, ja,
hat, bei dem es ganz klar um wenige Figuren geht und nicht mehr dieses quasi Nebeneinander hat. Also ich habe auch immer das Gefühl, man schmeißt auch immer dann was drauf bei Wes Anderson, weil ich eher auch unterstellen würde, die Filme haben schon ein großes eigentlich Gleichbleibendes, wo man fast immer das klar. Neue richtig nicht suchen muss, sondern ich merke einfach, ich finde, er schüttet mich mit einem unglaublichen Ballast immer zu und ich muss so richtig mich konzentrieren, nicht super abgeneigt einfach davon zu sein. Es war bei diesem Film jetzt auch wieder so. Es geht um Benicio del Toro, der in The Phoenician Scheme einen Großkriminellen und Business-Magnaten spielt, Zsa-Zsa Korda, auf den sehr viele Attentate ausgeführt werden, unter anderem von der US-Regierung, Fragezeichen, und der sich um sein Erbe kümmern muss und deswegen seine Tochter Lise fragt, die Nonne ist, dass sie ihn jetzt als rechte Hand begleiten soll und auch der Religion abschwören soll. Die denkt wiederum, hat lange nichts mehr von ihm gehört, dass er ihre Mutter getötet hat. Er sagt, er war das nicht, sondern das war der Onkel, Benedict Cumberbatch mit angeklebtem Bart. Den wollen sie dafür noch dran kriegen. Und jetzt kommt etwas, das natürlich wir immer sagen, also dass Wes Andersons Filme so eine Puppenhaus-Schuhkarton-Logik haben. Aber hier geht es tatsächlich um Schuhkartons, denn in diesen Schuhboxen sind quasi Pläne für den großen phönizischen Meisterstreich. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wer alles so mitgeschnitten hat, was genau das eigentlich ist. Also das scheint mir schon der Gag auch des Films zu sein, dass man so hundertprozentig nicht genau versteht, was eigentlich der große Trick ist, der ausgeführt werden soll. Es scheint ein großes Infrastrukturprojekt zu sein, das irgendwie die Wirtschaft von Phönizien mit Sklavenarbeit und irgendwelchen, also so irgendwie Dämmen und Fabriken und weiß ich nicht was, überlasten soll. Und dafür hat er jetzt zwielichtige Businesspartner, Zsa-Zsa Korda, die aber alle ein bisschen mehr zahlen müssen, als er das eigentlich vertraglich mit ihnen vereinbart hat. Und deswegen reisen wir jetzt in diesem Film quasi in diese Schuhkartons rein, die quasi Meetings sind mit diesen einzelnen zwielichtigen Gestalten, bei denen Zsa-Zsa Korda versucht, denen ein bisschen mehr Geld abzuluxen, als eigentlich vereinbart war. Also neben dieser quasi klassischen Wes Anderson Vater-Kind-Geschichte haben wir gleichzeitig so seine Version des Art of the Deal eigentlich. Also wir sehen eigentlich die ganze Zeit diese Treffen und fragen uns, wird er das hinkriegen und wie wird er das eigentlich hinkriegen, die zu überzeugen? Lena, wie fandest du diesen Film?
Ich glaube, ich bin sehr zwiegespalten. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich am Anfang irgendwie relativ erwartungsfrei reingegangen bin, obwohl ich auch schon so ein bisschen gedacht hatte, so, ich weiß nicht, ob ich jetzt so richtig in der Stimmung bin für so einen Wes Anderson-Film, und war dann aber am Anfang doch sehr irgendwie gebannt in meinem Kinosessel, weil ich einfach wieder das Gefühl hatte, okay, hier ist Kino, hier wird mir gerade Kino wieder präsentiert, und weil ich den Einstieg in den Film mal sehr anders fand als sonst, weil wir fangen eigentlich extrem actionreich an, auch direkt mit Blutvergießen, und ich war so direkt gebannt, und gleichzeitig ist aber dann im Verlauf des Films genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass man eigentlich gar nicht mehr so weiß, obwohl es immer wieder Zwischenblenden gibt, wo man sich jetzt befindet, in welchem Teil vom Plan, aber so richtig hatte ich das Gefühl, verstehe ich den Plan eigentlich gar nicht so. Also ich hatte wirklich das Gefühl, was macht er da eigentlich? Und warum braucht er jetzt so viel mehr Geld? Also es war immer wieder so ein, man wurde zwar an die Hand genommen, aber gleichzeitig wurde die Hand immer wieder losgelassen. So habe ich mich manchmal gefühlt in diesem Film. Und es ist, glaube ich, wie wir es in den ganzen letzten Wes Anderson-Besprechungen hatten, es ist immer wieder, es gibt Momente in dem Film, die liebt man, die findet man ganz, ganz toll. Und es gibt Momente in dem Film, wo man sich so sagt, ja, okay, ja, hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht, oder weiß ich jetzt nicht genau, was ich damit anfange. Und ich glaube, da dran spürt man auch so, ich kann sehr gut nachvollziehen, wie viel gespaltene Meinungen es inzwischen zu Wes Anderson gibt, würde ich sagen.
Ja, der Untertitel ist ja The Story of a Family and a Family Business. Und das ist einerseits ja total einfach. Und man könnte auch sagen, genau darum geht es eigentlich. Ne? Es geht eigentlich darum, um diese Familiengeschichte, und es geht um diese Business-Geschichte und Wes Anderson selber. Es gibt dieses ganz coole so oft redet er ja gar nicht so, oder wird er eigentlich nicht so eingeladen oder so in Interviews, hatte ich immer so das Gefühl, aber es gab jetzt von der Variety so ein 1-Stunden-Video, wo Wes Anderson nochmal alle seine Filme so durchgeht. Und man merkt tatsächlich da nochmal so, wie die entstehen, dass es halt meistens einfach so Ideen sind. Also Sachen, die er irgendwie cool fand, da könnte man doch mal was machen. Vielleicht könnte man mal was machen über junge Liebe oder vielleicht könnte man einen Film in einem Zug machen. Und dann sagt er auch immer so, ja, da habe ich diesen und diesen Film halt damals gesehen und deswegen habe ich das dann jetzt so umgesetzt. Also diese Ideen kommen irgendwie zu ihm und er meinte da auch, ja, er wollte auch einen Film machen über Business irgendwie diesmal, ne? Da tatsächlich, wie das irgendwie so abläuft. Und das ist sicherlich das Interessante, weil der Stil ja immer so ähnlich ist bei Wes Anderson und man sich dann immer so fragt, ah, was beschreibt der jetzt bei diesem Thema ganz gut? Und was er natürlich da gut beschreibt, sind diese ständigen Verträge, durch die man sich durchwälzen muss. Und das ist eine tolle Idee, finde ich. Was ich halt aber auch mittlerweile grauenhaft finde, merke ich, sind diese alten Schauspieler, mit denen er die Filme jetzt so wirklich so zukleistert. Also Bryan Cranston und Jeffrey Wright und Benicio del Toro und diese ganzen so Männerfiguren im gleichen Duktus, aus denen ich da so, also als Bill Murray zurückgeholt wurde für Rushmore, da fing das ja an und der sagt es auch selber, Wes Anderson, dass das so dieser Urpunkt war, an dem er gemerkt hat, quasi, er kann diese Leute kriegen, die haben auch Bock da drauf. Und das hat mittlerweile ein Eigenleben entwickelt, was ich sehr, sehr langweilend tatsächlich finde. Aber ja, Lukas, wie ging's dir?
In Teilen würde ich das unterschreiben. Also ein paar von den Schauspielern, die du gerade schon angesprochen hast, hätte er nun wirklich nicht mehr gebraucht. Bill Murray zum Beispiel darf gern auch andere Dinge tun. Aber Jeffrey
Tom Hanks auch zum Beispiel ist jetzt auch so in diesem Maincast irgendwie mit drin, hat man das Gefühl.
Ja, auch ein Darsteller, für den ich nicht so wahnsinnig viel übrig habe. Jeffrey Wright hingegen fand ich wie immer eigentlich großartig. Er war für mich ja auch das große Highlight eigentlich in French Dispatch. Ich würde auch das unterstreichen, was Lena sagt. Das sind Filme, die legen es fast darauf an, so seltsam zwiegespalten, ambivalent, mit so einem Gefühl von Zweifel aufgenommen zu werden. Ich habe das Gefühl, Emotionen, so wie wir sie von den alten Wes Anderson-Filmen kennen, diese Familiengeschichten, die zugänglich war, die werden nur noch so super temporär zugelassen. Also ich denke an einen Film wie The French Dispatch, wo die größte Emotion in einem weggeworfenen Zettel eigentlich zu finden ist, die dann ein Editor im letzten Moment vielleicht noch rettet. Und ich glaube, das ist diese Welt des Zuviels, dass da fast zwangsläufig irgendwas drin untergeht, dass man nur noch so ganz temporär irgendwie den Zugang findet. Und ansonsten sind es eben diese ästhetischen Oberflächen, die zum eigenen Erzählkonzept werden, die zum eigenen Plan werden. Und ich glaube, das ist ja auch immer, worum es in Wes Anderson-Filmen geht, Männer mit einem Plan, der zwangsläufig an irgendwas scheitert. Und hier ist der Plan sogar gleich das Titelgebende. Also der Scheme ist ja eigentlich dann auch eine besonders umfangreiche Version eines Plans. Und ich finde halt interessant, wir haben schon öfter in diesen Wes Anderson-Folgen darüber gesprochen, dass sein Stil ja auch immer eine Geschichte über das Verdrängen ist. Also alles ist ebenmäßig und schön und puppenhausartig. Mhm. Und dann denkt man vielleicht nicht mehr so viel über den Tod nach und nicht über den Verlust und das, was eben diese Figuren bei Wes Anderson immer so stark prägt. Und ich habe das Gefühl, hier hat er eben eine Figur gefunden, bei der das noch ein bisschen was anderes bedeutet. Nämlich ist nicht nur der Tod, den sie durchlitten hat, die Verlusterfahrung, die sie selbst gemacht hat, sondern vor allen Dingen die sie noch eben außerhalb ihrer eigenen kleinen, abgeschlossenen Milliardärs-Genie-Welt halt irgendwie doch noch erreichen könnten. Also wir wissen, dass diese Pläne, dass dieses Werken in der Welt von ihm wahnsinnig viel Schaden anrichtet. Er hat mit Gas zusammen mit seinem Bruder Tausende von Soldaten getötet. Er wird Sklaven in Arbeitslager schicken. Mhm. Da draußen sind bewaffnete Militärdiktaturen, die auch durch ihn entstanden sind. Er sorgt für Krieg mit einer Beiläufigkeit, eigentlich mit einem Desinteresse. Und ich glaube, der Stil hat hier die Aufgabe, genau davon zu erzählen. Wir sind in abgeschlossenen Flugzeugen, in wunderschönen Marmorbehausungen mit irgendwie großen Wänden aus dem 16., 17. Jahrhundert. Wir sind permanent von so einer eklektisch zusammengestohlenen Kunst umgeben. Wir haben ja auch einen Kunstsammler. Und da draußen passieren aber noch ganz andere Dinge. Die Deals, das Ordnen der Welt, das ist immer die Oberfläche. Und ich glaube, da erzählt eben Wes Anderson perfekt mit seinem Stil. Denn er ist ja der beherrscht, der kontrolliert, der ordnet und der dann immer zeigt, wo die Leute, die beherrschen, ordnen, kontrollieren, an ihre Grenzen stoßen. Und ich glaube, deshalb funktioniert das bei ihm so gut, weil er diesen Kontrollwahn seiner Figuren irgendwie teilt. Und das fand ich, glaube ich, dann, was hier dran interessant finde. Aber um das mit den Emotionen vom Anfang nochmal aufzugreifen, das ist schon einer der Filme, der mich am wenigsten von ihm berührt hat oder so, sondern ich fand den, glaube ich, vor allen Dingen interessant, faszinierend, clever gebaut. Ich fand den auch als Diskursbeitrag über all diese Milliardäre, die uns heute beherrschen, die sich anfühlen, als wären sie mehr als Charaktermasken, doch ganz interessant, weil das ist ja irgendwie natürlich eine Mischung aus, man hat es in verschiedenen Artikeln gelesen, Aristoteles und Nersis aus Kallust Gulbenkian und vielleicht auch seinem toten Schwiegervater, der wirklich Sachen in Schuhkartons gesammelt hat. Und dann würde ich sagen, kommen natürlich auch noch Donald Trump, Elon Musk dazu. Also ich meine, wenn am Anfang schon in der ersten Szene You're Fired gesagt wird und wir später auch zum Beispiel jemanden sehen, der dutzende Kinder, aber nur eine einzige Frau darunter hat, dann sind das natürlich irgendwie naheliegende Bezugspunkte. Also es scheint mir auf jeden Fall auch um diese reichen Herrscher der Gegenwart zu gehen, aber gefiltert durch die 50er Jahre und diesen damaligen Interventionismus und nochmal gefiltert durch so die Robber Barons des Anfangs des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie so, also so Fisk und JP Morgan und Rockefeller. Es ist zu viel. Dieses zu viel der Filme ist auf jeden Fall schwer zu ertragen und macht die Diskussion auch schwer, weil man so viel ansprechen müsste.
Ja, so viel ansprechen und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, erreicht es mich dann irgendwie nicht. Und da würde ich dann schon mal sagen, müsste er nicht wirklich das nochmal überdenken, wie er das erzählt, dass alle in diesem gleichen Duktus reden, dass alle so seltsam unemotional sind. Dann der Shot, da sind wieder meine neun Kinder, so, die gucken alle wieder so ausdruckslos. Also wir wissen das, ich wiederhole mich auch selber, aber ich merke halt so, also eine Stunde nachdem ich, also durch den Film musste ich mich ein bisschen durchquälen, fand dann immer auch, wie ihr, ein paar Sachen echt cool, dachte, das ist super interessant. Ich habe zum Beispiel total geliebt, dass immer die Frage ist, wie schafft er es, diesen Deal zu machen? Und dann macht er das immer durch so eine, wie so eine Liebenswürdigkeit, sowas Erratisches. Also man merkt irgendwie fast immer, die gehen alle den Deal ein, weil sie ihn schon irgendwie auch mögen. Das ist so eine Auflösung der Szenen, die nur Wes Anderson kann, habe ich so das Gefühl. Niemand anders würde so auf diese Idee kommen, dass man dann denkt, na, er ist doch irgendwie ein liebenswürdiges Schlitzohr, deswegen gehen wir ihm mal so ein bisschen auf dem Leim irgendwie. So, das finde ich irgendwie eine ganz, ganz tolle Sache zum Beispiel in diesem Film. Aber gleichzeitig dieses Staccato-artige, dieses Gleichmachende. Ich habe bei Wes Anderson immer so ein bisschen das Gefühl, der ist wie so eine in meiner Heimatstadt Hameln gibt es so ein Glockenspiel, wo immer so der Rattenfänger von Hameln wird gezeigt, also die Kirchturmglocken läuten und es kommen diese Messingfiguren so raus und machen diese Sage. Und egal, ob jemand sich das anguckt oder nicht, immer wenn die Uhr wieder schlägt, kommt das raus und die Figuren bewegen sich wieder. Und so habe ich das bei Wes Anderson so das Gefühl mittlerweile, dieses so, wenn ein Baum im Wald umfällt, kriegt es jemand mit? Also wird es einfach jetzt jedes Jahr diese Filme geben und man kann sich da reinsetzen oder man kann sich da nicht reinsetzen, aber man zieht irgendwie nichts raus. Ich finde es ganz komisch. Ich gucke das und ich muss quasi jetzt wirklich sagen, okay, ich rede jetzt mit Lukas und Lena darüber. Wir haben die Mogule, wir haben die Religion, wir haben da tolle Szenen, aber es ist so zugekleistert von so einem eintönigen Stil, dass es mich nicht erreicht. Also ich komme da nicht ran, dass ich tatsächlich jetzt eine Frage habe oder sowas. Und das ist wahrscheinlich einfach nur Übersättigung so davon. Aber ich würde so gerne mal was ganz anderes von ihm sehen. Und wir sagen das so oft in Specials, man muss sich auch hinterfragen als Regisseur, man muss auch mal was ganz anderes machen. Und das habe ich irgendwie, auch als ich das Interview wieder gesehen habe, bei ihm gar nicht das Gefühl. Er hat eine neue Idee, es ist ganz cool, ich rufe dieselben 20 Leute an, dann sind wir halt diesmal in einem anderen Set und dann sind halt ein paar Themen noch so mit drin. Aber ich finde irgendwie nicht, dass ich habe nicht das Gefühl, er will, dass ich irgendwas aus diesem Film rausziehe oder mich mit einem Thema erreichen oder sowas, sondern es ist so going through the motions und nächstes Mal ist es dann wieder Stop Motion und beim nächsten Mal ist es dann wieder irgendwas anderes, was halt ganz cool ist, weil es Satyajit Ray halt schon mal gemacht hat.
Aber ist der nicht gerade dabei, was ganz anderes zu machen? Also diese ganze Phase, in der er gerade ist, seit The French Dispatch.
Das waren aber auch schon vier Filmprojekte jetzt quasi. Das ist ja auch, ne, also ja, sie sind jetzt unemotionaler auf jeden Fall.
Ja, aber sie sind vor allem, also diese Überwältigung haben wir ja gerade schon angesprochen und die scheint mir schon auch eine Neuigkeit eben dieser Filme zu sein und sie kommt eben in ganz vielen verschiedenen Formen. Also bei French Dispatch merkt man ja zum Beispiel, dass seine Form sich so auf irgendeiner Ebene emanzipiert hat. Also dass zum Beispiel auch völlig losgelöst eigentlich von Plotlogik plötzlich man wechseln kann zwischen Farbe und Schwarz-Weiß, dass man plötzlich in Theatersequenzen wechseln kann. Und ich meine, gerade diese Netflix-Kurzfilmproduktionen sind doch nun auch nochmal was sehr anderes gewesen. Diese nochmal sich aufbauende Theaterwelt, die tatsächlich eine ist, die sich auch nochmal stärker zu erkennen gibt als das. Also hier zum Beispiel auch, glaube ich, das Einbinden von echten Kunstwerken, von irgendwie tatsächlichen Ausstellungen und sowas und auch Arten von Shots, die wir noch nie vorher gesehen haben. Also wenn wir zum Beispiel in den Nahkampf gehen, so seltsame Rotationsbewegungen im Kampf zwischen den beiden Figuren und so, oder das Modell, das auseinanderbricht und was Echtes hervorbringt und so, diese religiöse Dimension. ich habe schon das Gefühl, da sind doch neue Elemente. Also ich habe das Gefühl, man subsumiert das vielleicht zu leicht in die eigene Gewohnheit mit ihm.
Mm-mm. Ich finde, das ist alles super einförmig. Es sind ein paar neue Sachen, die halt immer dadurch kommen, dass er einfach halt so so kulturell interessiert ist, dass automatisch halt immer dann kommt da halt das mit der Religion und so. Aber ich will nur den Religionsfilm sehen. Ich will das mal als eine einzige Sache haben und nicht immer diesen Gaukler-Familienfilm mit drei Szenen, wo ich denke, ah ja, hier war mal der Kameraschwenk. Irgendwie interessant. Lena, sag du mal bitte was, jetzt haben wir so viel geredet.
Also ich muss tatsächlich dazu sagen, dass also ich fand den Film jetzt schon deutlich düsterer als die anderen. Ich hatte da jetzt schon das Gefühl, also klar, Asteroid City war jetzt irgendwie super hell, weil Wüste und alles. Und French Dispatch hatte auch schon irgendwie immer wieder was Düsteres drin. Bei dem habe ich jetzt tatsächlich so ein bisschen gedacht, ist das jetzt auch so seine Reaktion auf so die pessimistischere Welt, dass er jetzt selber auch einfach irgendwie so düsterer wird und sehr viel Farbe auch rausnimmt. So, ne, also wir haben dann, es kommt dann im Laufe des Films wieder, ja, wir haben dann Rot im Flugzeug statt Grün am Anfang, wir haben dann, sie trägt dann plötzlich eine grüne Strumpfhose und grünen Lidschatten und sowas, also es kommt, er holt sich so Farbe so klein zurück, aber ich fand das so als Entwicklung, dass er irgendwie ein bisschen düsterer geworden ist für mich. Und dann, weil du gesagt hast, Christian, dass dich nach dem Film eigentlich nicht so beschäftigt hat, ich hatte dieses Mal ein Thema, was mir gar nicht aus dem Kopf gegangen ist, weil ich es auch nicht richtig gegriffen habe, aber gleichzeitig ganz interessant fand, weil wir haben hier natürlich, wir haben wieder dieses Oberthema der Vaterschaft. Ja, also was ja irgendwie immer in seinen Filmen ist. Also ich habe zum Beispiel, als du gesprochen hast, habe ich gedacht, ich würde gerne mal einen Film ohne eine Vaterrolle sehen eigentlich. Aber gleichzeitig fand ich, dass dieser Film also es ging unglaublich viel um Männlichkeit. Und ich weiß nicht, ob ich nur das so gesehen habe, deswegen würde mich eure männliche Sicht darauf auch interessieren, weil ich hatte das Gefühl, es geht ganz viel um Endlich. Männlichkeit, es geht ganz viel um toxische...
Endlich werden mal die Männer gefragt.
Ja, um alte toxische Männlichkeit. Und es gab so einen Dialog, den fand ich tatsächlich total stark. Da hat er als Vater mehrfach gesagt, gehorche mir. Und seine Tochter hat sich gedacht, was will er jetzt von mir? Und er hat dieses Gehorche mir, glaube ich, dreimal wiederholt und sie hat zweimal Nein gesagt und als letztes hat sie Warum gesagt. Also dieses Gehorche mir und dann dieses Warum. Und wir haben keine Antwort auf dieses Warum bekommen. Und das ist irgendwie so ein Dialog, der ist mir so krass im Kopf geblieben, weil ich gedacht habe, das zielt so extrem auf die Welt, in der wir leben und von der wir uns eigentlich entfernen wollen, aber halt genau so eine Kapitalisten-Leute eben gerne wollen, dass wir in dieser Welt bleiben. Und das ist was mir so im Kopf geblieben ist irgendwie.
Die Vaterfigur ist doch vor allen Dingen auch so viel wirkmächtiger. Also ich würde sagen, ein neues Element ist auf jeden Fall, dass wir es hier mehr oder weniger mit einem Superschurken, mit einem Bösewicht im ganz klassischen Sinne zu tun haben, weil vorher, das mögen unsympathische, unfreundliche Menschen gewesen sein, aber in ihrem väterlichen Wahn, in dieser Männlichkeit sind sie nicht für den Tod von Tausenden verantwortlich, oder? Das ist auf jeden Fall nie die Hauptfigur, nie das Zentrum gewesen. Man könnte am ehesten sagen, okay, Henry Sugar ist als Figur jemand, der ihn dahin bewegt. Der hat bei Roald Dahl so eine neue Form von Figur gefunden. Aber ich finde, die Implikationen sind eben viel weitreichender. Natürlich haben wir auch bei Grand Budapest Hotel große historische Schrecken oder bei Isle of Dogs, aber dass wir jetzt so nah dran sind an denen, die das mitverantworten, scheint mir neu zu sein. Und zu der Frage mit der Männlichkeit, ich glaube, das war natürlich immer auf irgendeine Weise da. Also ich meine schon irgendwie in Rushmore oder so muss Max Fischer halt irgendwie eine bestimmte Form zu leben und mit der Welt zu interagieren von diesem alten Mentor lernen, der aber auf seine Weise traurig und gescheitert ist. Also das sind ja nie, glaube ich, ungebrochene Perspektiven gewesen. Also ich meine, Royal Tenenbaums Position und Wirken hat ja auch sehr stark damit zu tun. Ich glaube, was hier neu ist, ist, dass wir das eben nochmal gefiltert sehen, durch einen Blick von außen und durch einen Blick von innen, die sich auf so seltsame Weise begegnen. Also zum Beispiel die Religion kommt von zwei Seiten und nimmt so ganz unterschiedliche Gestalten auf als Linse, als Angriffspunkt. Weil einerseits haben wir da Liesel, die halt irgendwie korrumpierbar, formbar, menschlich ist und dann diese Bonwell-inspirierten Gottesvisionen, die von innen kommen und die nochmal ganz anders funktionieren. Und ich glaube, es gibt einfach mehr durch diese Vielperspektive, durch diese Polyperspektivik, durch dieses zu viel, gibt's auch ganz viele Perspektiven gleichzeitig auf diese Idee von Männlichkeit zum Beispiel. Also das ist vielleicht, was die Vielfalt bei Anderson hervorbringt, so eine fast kubistische Perspektive, dass eigentlich alle Bewegungen, alle Zustände gleichzeitig so seltsam nebeneinander aufgeschlossen wird. Diese Puppenhäuser öffnen ja auch den Blick nach innen, und ich glaube, wir haben jetzt mit diesem Aufeinandertreffen von innen, außen, links, rechts, oben, unten von einer Figur schon auch irgendwie eine neue Art Figuren zu zeichnen gefunden bei ihm.
Ja, ich weiß nicht genau, weil ich fand das ganz interessant, dass du gesagt hast, ja, die Implikation ist anders. Und genau das Gefühl habe ich auch, dass ich so immer wieder eigentlich den ähnlichen Film sehe und mir dann immer so denken so, aber die Implikation ist diesmal anders. Diesmal geht es wirklich um den Faschismus. Ich habe jetzt schon 100.000 Mal diese Vater-Kind-Geschichte gesehen. Jetzt ist es Benicio del Toro, jetzt wird seine Tochter von einer anderen Schauspielerin gespielt. Aber die Implikation ist anders. Jetzt geht es tatsächlich um Faschismus, um Sklaverei. Jetzt geht es um Elon Musk, jetzt geht es um Donald Trump und so weiter und so fort. Und da denke ich dann immer, das reicht mir dann nicht so richtig, dass nur die Implikation anders ist. Du hast es auch richtig angesprochen, wir haben diese religiöse Ebene, das ist mit das Interessanteste am Film, finde ich, wenn da mehrfach diese Totenmesse im Himmel eigentlich abgehalten wird und man sich denkt, wow, kann Wes Anderson tatsächlich so ein transzendentales Kino tatsächlich auch erzählen? Das fand ich auch wirklich spannend. Und ich finde an sich, auch wenn ihr das da draußen hört, ich finde auch den Film, wenn man von ihm erzählt zum Beispiel, und da muss ich sagen, da bin ich, von Wes Anderson bin ich so richtig auf so eine phänomenologische Ebene zurückgeworfen, dass deswegen muss ich diese Abneigung, weil ich liebe ihn, ja, ich will das einmal sagen, ich liebe ihn und dieses Interview zum Beispiel mit ihm, ich denke so, ich sehe mich in ihm, aber ich habe das Gefühl so, ich könnte gut mit ihm reden, ich habe das Gefühl, ich würde auch ähnlich auf meine Filmideen kommen, aber da habe ich das gesehen, dann mache ich das und so weiter und so fort, ich finde ihn super gut, aber diese seltsame Reaktion, wenn ich dann sehe, wie Bryan Cranston dabei Basketball spielt, so, dann ist einfach irgendwas, wo ich so denke, also höre ich wirklich wie so ein Furzgeräusch quasi so im Hintergrund. Mhm. Aber lass uns mal vielleicht auch tatsächlich bei diesen Themen bleiben, denn was würdet ihr denn sagen, sagt uns das heute? Denn Lukas, du hast die Verdrängungsleistung schon angesprochen und da dachte ich auch so ein bisschen, das finde ich nicht schlecht, wie Wes Anderson jetzt quasi einerseits wieder so ein bisschen so einen Familien-Heist-Caper-Film macht, ach, Vater ist ja nicht so schlimm, und gleichzeitig, also diese Tochter, die er eigentlich glauben sollte, ihm auch so verfällt, ne? Obwohl wir so denken, warum eigentlich? Also man sieht eigentlich nie so richtig, wieso ist sie eigentlich so auf seiner Seite? Wieso hält sie eigentlich zu ihm? Und da würde ich auch sagen, ja, hier ist natürlich die Implikation, wir sind im erstarkenden Faschismus gerade und machen alle irgendwie so ein bisschen mit, weil wir uns nicht so richtig da so rauswinden können auf diesen Fängen. Das habe ich auf jeden Fall hier so ein bisschen drin gesehen.
Es findet viel zusammen da. Also ich habe diese Himmelswelten, diese Visionen gesehen und dachte, okay, das ist so für der Versuch, eine Ästhetik des Gewissens zu machen. Ich fand ganz interessant, Richard Brody hat so einen dieser Einzelsätze in seine Kritik geschrieben, Hitchcocks Movie Stylized Violence, Anderson makes style violent. Und wenn das passt ja eigentlich ganz gut zu dem Gedanken der Verdrängungsleistung, denn die hat ja was inhärent Gewalttätiges. Also wir haben da irgendwie geordnetes Ebenmaß und dafür sehen wir dann eben nicht die Todeslager, dann sehen wir nicht die Sklaven, dann sehen wir nicht die Militärdiktatur. Dafür müssen wir gerade jetzt irgendwie in Nachrichten schauen und irgendwelche Eisagenten, die durch die Straßen marodieren in wirklich so den klischeehaftesten Faschismusuniformen, die man sich vorstellen könnte. Also die Verdrängungsleistung einerseits und diese Frage, was bietet der Himmel visuell? Also was hat der im Gegenzug zu bieten? Weil wir sehen ja auch eine Ästhetisierung sofort von Glauben, weil der Rosenkranz, der ist nicht schön genug, der wird jetzt durch einen mit Diamanten ersetzt und auch die Pfeife, die sie da hat, die wird sofort ersetzt. Also man sieht irgendwie, wie sofort diese Welt durch ihren Reichtum, durch ihre Konzentration. Ich glaube, mit diesem zu viel von Wes Anderson lässt sich ja natürlich auch gut von Kapitalakkumulation erzählen, oder? Weil da ist einfach wahnsinnig viel Zeug. Mhm. Ich fand das ganz interessant bei Sam Adams, der irgendwie über diese Wes Anderson-Ausstellung geschrieben hat. So, man macht sich gar nicht bewusst, wie viel Kram da einfach driss. Und das heißt, das sind ja irgendwie sofort so offenkundig
Driss hast du kurz gesagt, ja, da dachte ich, das ist doch so ein kölnisches Wort auch für so Quatsch,
Driss ist es auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall ungeheure Warensammlungen, auf die man schaut. Und ich glaube, es geht auch ein bisschen über das Scheitern von solchen moralischen Gegenwelten, von Entzug und Entsagen und Asketizismus gegenüber dem Leben, das er da irgendwie hat. Selbst wenn es voll ist von Gefahr und Terroranschlägen und permanente Bedrohung, ist es ja irgendwie auch reizvoll, seine Möglichkeit, irgendwie die Welt um sich rum zu arrangieren. Und ich glaube, das ist halt dann auch wieder diese Ebene von Selbstkritik. Das finde ich nämlich, glaube ich, auch an diesem Film irgendwie vielleicht neu. wie skeptisch Anderson so auf den großen Ästheten und Sammler und der sich in der Klassik informiert und Strawinsky hört, also das Abbild von ihm irgendwie blickt, also dass er sich gemein macht irgendwie mit diesem grausamen Robber Baron, das finde ich irgendwie auch noch eine Dimension, die ich irgendwie spannend finde.
Was ich da vielleicht noch ergänzen würde, was ich da gerade in diesem Umgang mit dem Glauben gegen Ende des Films ganz interessant fand, war, dass das dann so ein bisschen deformiert wurde, dass dann ging es um, also klar, ne, sie wird dann keine Nonne in dem Sinne, was sie eigentlich die ganze Zeit wollte, und dann wird der Rosenkranz ersetzt und alles, aber am Ende wird gebetet und sie sagt, ja, er antwortet gar nicht. Also ich höre ihn nie, ja. Also Gott antwortet mir nicht beim Beten, ich versuche einfach irgendwie dann nach meinem moralischen Verständnis zu handeln, wie ich es für richtig halten würde. So, und das und fand ich irgendwie interessant.
Als Ergänzungsszene dazu, glaube ich, total wichtig. Sie sagt dann ja auch irgendwann im Flugzeug zu ihm, all that counts is the sincerity of your devotion. Und er sagt dann, that's it. Als hätte er da jetzt gerade irgendwie die große Erkenntnis gefunden. Und Aufrichtigkeit ist ja auch eine total interessante Frage, weil ich glaube, man würde, ganz viele Menschen würden Wes Anderson unterstellen, er ist vielleicht irgendwie ein zynischer Regisseur, ein kalkulierender, aber zumindest kein aufrichtiger, weil wir mit Kunst und Künstlichkeit auch oft das Gegenteil von Aufrichtigkeit verstehen. Also wenn wir irgendwie theoretisch zurückdenken, Diskussionen aus den 60ern, 70ern, wo Stil oft so als Verklärung von Wirklichkeit verstanden wird, also was ganz Bourgeoises, das sich über die Wahrheit stülpt irgendwie. Und ich glaube, es geht schon auch um Glaube als Form, Glaube als Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen. Also das ist vielleicht, es ist vielleicht nicht ein Versuch, wie Christian irgendwie gerade so halb mit überlegt hat, einen transzendenten Film zu schaffen, sondern erstmal die Abhandlung, die Frage darüber, kann ich mit meinen Mitteln, mit meinen verknappten Methoden etwas Transzendentes überhaupt schaffen? Oder bleibe ich immer an den Bildrahmen hängen? Bin ich für immer irgendwie auf der Flucht vor dem Tod und beschäftige mich irgendwie nur? Also wie weit reicht meine Verdrängungsleistung? Und ist sie mehr als das jemals? Kann sie mehr als das sein? Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die
Es ist quasi so ein bisschen so, wie wenn wir sagen, bei Lars von Trier, House That Jack Built ist so, jeder Mord ist so ein Film, könnte man auch hier sagen, so der Benicio del Toro ist Wes Anderson und jede Shoebox ist quasi so ein neues Kunstwerk, vielleicht, dass er entsteht. Man hat einerseits diesen Kontakt immer mit diesem Transzendenten in der Nahtoderfahrung. Da muss man vielleicht auch Deals machen, um den Film halt irgendwie, wobei, ich weiß nicht, wie kompliziert das bei Wes Anderson ist, aber um den dann tatsächlich auf den Weg zu
bringen. Gib mir noch mehr Geld mit dem Laster. Okay, genau. Danke.
Aber ich fand das interessant, weil ich dieses Video nochmal gesehen habe und er meinte so, ja, Moonrise Kingdom, da hatten wir echt wenig Geld. Wir mussten ganz viel in diesem Haus dann reden und ich dachte so, ah krass, der Film wirkt irgendwie so opulent auf mich eigentlich auf eine Art. So, ne? Also das finde ich eigentlich interessant, dass Wes Anderson einerseits dieser Regisseur der Opulenz, der Größe ist des Anhäufens und gleichzeitig auch wenn er die Geldgeber natürlich hat, einer ist, der auch tatsächlich manchmal versucht, Haus zu halten oder zu sagen, okay, das können wir so vielleicht nicht drehen, das muss irgendwie anders gehen und so. Das finde ich auch interessant, wenn man sich so seine Filme anschaut. Sind die eigentlich riesengroß, die Bilder? Sind die so vollgestellt oder sind das oft eigentlich sehr, sehr kleine so Miniaturen? Das ist ja auch so ein bisschen so die Frage immer, ne? Das berührt sich da immer auch so ein bisschen bei ihm im Kino. Aber
was ich mich noch gefragt habe, auch vielleicht zu dieser religiösen Ebene, kann man denn Vergebung einfach so einfordern und kann man sie bekommen und reicht das Ganze? Also ich dachte viel an diese doch sehr prävalente Ideologie heute, so in Effective Altruism und sowas, also an diese Leute so Sam Bankman-Fried und vielleicht Nick Bostrom oder sowas, die halt im Endeffekt sich rechtfertigen, hey, ich handle so, wie ich es möchte, sammle viel Geld an, weil danach kann ich damit dann mehr gestalten. Also die Anhäufung bekommt ja in der Gegenwart neue Rechtfertigung. Also ob das zum Beispiel Longtermism ist, also dieser Gedanke, okay, wenn wir ganz viel ansammeln an Ressourcen und so, dann können wir damit zukünftige Probleme der Menschheit, also zum Beispiel irgendwelche massiven Katastrophen oder sowas, dem besser begegnen. Also so diese neuen Formen von so Philantrokapitalismus oder sowas. Ich finde, die passen ja irgendwie auch ganz gut zu jemandem, der dann im Endeffekt sagt, okay, ich kann gleichzeitig mein Gewissen beruhigen, indem ich da rausgehe und indem ich irgendwie so ein großes Projekt, das den Leuten offenkundig hilft, aufbaue. Und ich saß danach und dachte mir, auch mit Blick auf die Figuren, die ich so als seine Vorbilder sehe, so, will ich denn diesem Menschen das gönnen? Also ist da vielleicht jemand wie Anderson zu großzügig? Weil es fällt mir wahnsinnig schwer, heute mit dem Blick auf die Welt da gut christlich vorzugehen und zu sagen, ja, okay, klar, Elon Musk, wenn der jetzt sich ändert, wenn der jetzt von Trump loslässt, dann können wir den vergeben, dann können wir den wieder in die Gesellschaft einordnen. Sondern ich dachte mir so, boah, fände ich das grauenhaft, wenn er dann noch irgendwie einen ruhigen irgendwie Lebensabend entwickelt, wo er dann sogar noch das Gefühl hat, moralisch auf der richtigen Seite zu sein. Also ich habe das Gefühl, Vergebung ist ja auch eine Planierraupe. Er sagt einmal, if something gets in your way, flatten it. Das ist natürlich auch ein Zitat über diese Ästhetik der Flachheit bei Anderson, auf diese Setzkästen, die er sich manchmal vor uns auftut und diese Modelle. Aber ich denke auch irgendwie so, diese Möglichkeit am Ende des Lebens dann doch noch auf die richtige Seite zu finden, hat auch irgendwie eine große Grausamkeit. Ich dachte das zuletzt bei Better Man, diesem, wie heißt der, Robbie Williams Film, wo am Ende dann irgendwie der schreckliche Vater nochmal auf die Bühne geholt wird und er kann auch irgendwie da auf der Bühne stehen und sich so ein bisschen entschuldigen und am Ende ist dann irgendwie alles gut. Und ich dachte, boah, ist Vergebung manchmal grausam und boah, lässt die viel Leichen zurück und hat dann sogar noch die Rechtfertigung, sich nicht mehr für die zu interessieren irgendwie.
Aber also Vergebung wird ja hier relativ einfach dargestellt, oder? Also ich meine, er entschuldigt sich bei seiner Tochter und sie sagt ja direkt, ich vergebe dir. Und es wird gar nicht so die Diskussion darum aufgemacht. Was ich da in diesem Zuge vielleicht noch spannend finde, es fiel irgendwann der Satz von Sasa, er bräuchte seine Menschenrechte nicht. Mhm. Und das finde ich, das passt irgendwie sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass irgendwie, also er natürlich auf der einen Seite total spielt mit den Menschenrechten von anderen, ja, also er möchte da erst versklaven und alles und nur, weil seine Tochter als moralische Instanz da irgendwie reinkommt und sagt, ich komme mit, aber nur, wenn es ohne Sklaverei geht und sowas, also er setzt sich sowieso über Menschenrechte von anderen hinaus, aber sagt selber, er braucht seine Menschenrechte nicht. Und das ist so ein Satz, der mir irgendwie immer wieder in den Kopf gekommen ist, weil ich es auch nicht so richtig greifen konnte. Was möchte Wes Anderson damit jetzt ausdrücken, dass diese Figur sich selbst seine eigenen Rechte abspricht, aber gleichzeitig eine Figur ist, die eben über allem steht.
Fand ich super spannend. Das fand ich, glaube ich, echt so den cleversten Monolog vielleicht. Oder die Idee, dass quasi so, die sind halt so reich, dass es für die nicht mehr wichtig ist, dass man Menschenrechte hat, weil man nicht vor einem Gericht quasi stehen würde irgendwie, wo man auf die pochen muss so ungefähr. Ne? Also dass man quasi, dass die Staatsbürgerschaft etwas ist, was einem ja dabei helfen soll, dass man seine Rechte irgendwie einklagen kann irgendwo. Und dass er quasi sagt, ich bin so reich, das ist für mich irrelevant, deswegen habe ich keinen Reisepass oder so. Habe, glaube ich, in der Vortragsform auch so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil es auch so ein Cool-Guy-Monolog halt so ein bisschen auch so sein sollte und so gespielt war, aber gleichzeitig fand ich die Idee so nicht so schlecht, dass sich Wes Anderson jetzt damit so ein bisschen beschäftigt, natürlich mit diesen Hyperreichen. Und Lukas, wie du das meintest, mir ist das schon länger so ein Dorn im Auge, merke ich. Das gibt's manchmal, dass so Leute, die so Self-Help-Bücher schreiben, wie man jetzt achtsam sei oder dies und das sein soll, dass das ganz oft so Leute sind, die vorher so krass irgendwie Hedgefonds-Manager waren oder sowas und dann so nach 10 Jahren in der Karriere sich so entscheiden, dann habe ich gemerkt, dass das nicht das richtige Leben für mich ist. Und jetzt fange ich an, euch davon zu erzählen, wie ich geläutert wurde. Und das kotzt mich immer richtig an, weil wir wussten alle, dass das nicht das richtige Leben ist und haben uns alle dafür entschieden, nicht so einen Job zu machen. So, wir sind nicht alle zu Big Pharma gegangen, erstmal 5 Jahre, und haben dann so gemerkt, ach ja, klar, sondern wenn man irgendwie einigermaßen aufgeklärtes Individuum ist, dann weiß man das vielleicht vorher. Und dann dieses so vom Saulus zum Paulus-mäßige ist, finde ich auch immer so richtig mega eklig. Und das finde ich interessant, dass du das hier auch so ein bisschen ausmachst in dieser Figur. Weißt du, wobei die ja arm sind am Ende, ne? Also man ist quasi vielleicht für den Zuschauer so ein bisschen geläutert, aber an sich ist er dann Tellerwäscher am Ende, ne?
Ja, aber er steckt trotzdem noch in diesem Ring-Ding drin. Er übt eigentlich immer noch seinen Einfluss aus. Also, weißt du, ich habe mir ja nichts vorzuwerfen, bis auf meine 5 Jahre bei Rheinmetall, aber bei ihm sehe ich da auf jeden Fall irgendwie mehr. Ich dachte bei diesem Monolog, den ihr gerade angesprochen habt, auch an anderes Thema, an dieses Thema von vielleicht von Heimat, von Zugehörigkeit, weil er sagt ja sowas, ich bin ein Staatsbürger von nirgendwo, ich lebe nirgendwo, und er zählt dann ja auch sogar auf in diesem, ich weiß gar nicht, ob es so sehr ein Cool-Guy-Monolog ist, es ist ja auch irgendwie was sehr Trauriges, dass man nirgendwo irgendwie hingehört, aber ich musste da an diese doch recht zentrale Begegnung in French Dispatch denken, wo zwei Fremde darüber reden, wie es ist, fremd zu sein, und sagen, maybe with luck we will find the things that escaped us in places we once called home. Und ich habe das Gefühl, er ist auf eine ähnliche Weise und vielleicht überspielen das solche Monologe auf irgendeiner Form von Zugehörigkeit an irgendeinem Ort. Also er lebt ja nicht wirklich in einem Heim oder so, sondern er lebt ja in so einer Art Galerie. Also es sind überall diese echten Bilder, die da hinter ihm stehen. Renoir und Magritte und sowas hat er da überall an den Wänden so relativ beliebig platziert. Und alles, es sind diese großen steinernen Marmorwände und so. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir so indirekt da auch raushören. Er sucht eigentlich auch irgendeine Form von Zugehörigkeit, irgendeine Form von Bodenständigkeit und so. Und wir wissen auch, all das, was um ihn rum passiert, steht ihm im Weg. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Anderson uns zu sehr das Ende einfach als rein was Positives darstellen will. Er will nicht, glaube ich, einfach sagen so, jetzt hat er entsagt, jetzt ist er moralisch wieder gut. Eigentlich geht es nur darum, dass all die Bösen oben dort ihr Geld mal spenden oder so, dann sind eigentlich alle Probleme gegessen, sondern ich habe das gesehen und dachte irgendwie, selbst wenn die Leute alles verlieren, sind sie irgendwie immer noch mächtig und beherrschen Dinge und können sich dann sogar noch auf das besinnen, was sie eigentlich wollen und können zum Beispiel dann diese Self-Help-Ratgeber sprechen. Ich meine, seins wäre dann so, weißt du, so ein Minimal Easy Living oder sowas, wie ich irgendwie jetzt als vom Millionär zum Tellerwäscher wäre doch eigentlich der super Titel.
Ja, stimmt.
Ist ja eigentlich schon
von der Skyline zum Bordstein zurück.
Genau, danke Bushido für als Stichwortgeber auf jeden Fall. Aber ja, ist irgendwie so, das ist irgendwie auch ein zu bequemes, ein zu perfektes Ende für ihn, dass ich da sitzen könnte und sag so, okay, wir sollen da nicht irgendwie noch so ein bisschen mit der Dissonanz arbeiten davon.
Ich glaube, Titel wäre aber auch, könnte auch sein, Mein Weg zur Vaterschaft oder sowas, weil
ja,
das ist ja
so.
Das alles, was du gerade gesagt hast,
das
ist
kann
ja
man
so
auch immer gut werden, ein Dad-Influencer, ne, wenn dann das Kind kommt und die andere Sache, die man vorher gemacht hat, ja.
All das, was Lukas gerade erzählt hat, ist so doll an diese Vaterrolle geknüpft, weil er ist ja, wie du sagst, ne, er lebt da irgendwie in seinem riesen unpersönlichen Gebäude. Die 8 Jungs, die er hat, wovon wir erfahren, dass ein Teil davon irgendwie adoptiert ist, weil natürliche Selektion, vielleicht sind die besser als die eigenen. Die leben in einem Nachbarhaus, er isst nicht mit denen, auch selbst, wenn man es so sieht, selbst eins dieser Kinder verübt Mordanschläge auf ihn, weil es mit brennenden Pfeilen schießt. So, also er ist eigentlich Vater nur auf Papier in dem Sinne, und dann langsam mit der Liesel kommt er irgendwie in eine Vaterrolle hinein, weil er es sich irgendwie dafür öffnet und wir aber auch immer wieder wissen, okay, hast du jetzt irgendwie ihre Mutter ermorden lassen, oder bist du wirklich ihr Vater, und all das spielt irgendwie mit rein, und man merkt dann halt so, hat man am Ende diese Entwicklung von, ja, er wird irgendwie kommt eine Moral in sein Leben, er hinterfragt sich vielleicht ein bisschen, und genau in diesem Zuge sagt er dann eben auch der Liesel, es ist mir egal, ob ich dein Vater bin, ich möchte dein Vater sein, und wenn ich dich adoptiere. So, das heißt, es braucht den Label des Vaters auf jeden Fall. Es geht nicht so, ja, wenn ich nicht dein Vater bin, dann können wir ja trotzdem Zeit miteinander verbringen, sondern es braucht schon den Label, dann adoptiere ich dich so und bin Vater. Und am Ende ist es dann wirklich so, okay, jetzt leben alle zusammen, ne? Alle auf engstem Raum irgendwie, wie so ein Suchbild mit, keine Ahnung, Hängematte hier und da ist wieder ein Kind und Hängematte da und irgendwo sitzen sie überall. Aber er ist genau da angekommen, er ist am Bordstein beim Teller als Tellerwäscher, aber er ist angekommen in diesem Familienzusammenhalt, sie können eine Familie sein.
Ey, krass, wie dark das aber eigentlich ist, wenn du so, also das finde ich ganz spannend, merke ich jetzt doch in der im Gespräch mit euch, also wie so diese erste emotionale Abneigung, das muss ich immer einmal abreagieren im Podcast, und jetzt fängt dann so das freie Assoziieren an, und ich habe immer das Gefühl, so man muss die Filme dann so besprechen, trotz wie dann vieles so vorgetragen ist, und ich finde es so spannend, wenn du es jetzt so erzählst, weil wie düster ist das eigentlich. Er holt diese Tochter aus dem Kloster quasi, die denkt, er hat die Mutter umgebracht. Es wird lange nicht aufgeklärt. Er sagt einfach immer nur, gehorche mir, vertrau mir. Sie hat so eine Faszination für diesen Vater, von dem sie aber weiß, dass er Dreck am Stecken hat. Sagen wir mal, das wäre ein Film von Cronenberg oder sowas oder von irgendjemand anderem. Das könnte irgendwie so ein perverser, düsterer Film sein. Aber da das alles in dieser Körperklaus-Komik natürlich auch alles so vorgetragen ist, ist das wie so wieder wie das Verdrängte eigentlich. Also ich habe das Gefühl, auch so, wenn man nur so auf der oberflächlichen Ebene bleibt, merkt man manchmal erst auch später im Gespräch, deswegen macht es so viel Spaß, über die Filme zu reden, was da eigentlich alles manchmal so gesagt wurde und gemacht wurde. Übrigens, bevor wir weitermachen, müssen einmal erwähnen, Michael Cera ist auch in dem Film als Insektenwissenschaftler, der sich dann noch als jemand anders herausstellt, den das müssen wir mal einmal gesagt haben, der auch eine sehr andere Performance hat als normalerweise Leute so einen Wes Anderson-Film oder ein bisschen anders als dieser gleiche Doktor.
Ich finde auf jeden Fall dieses ganze Familienthema auch interessant, weil das, was wir beschrieben haben, ist ja eigentlich nochmal das Zitat über Sincerity of your devotion. Also er glaubt jetzt einfach daran, der Vater zu sein. Und das ist ja interessant, weil das irgendwie dann ein ähnliches Verhältnis wie sie zum Glauben hat. Also dass man so funktionale Verhältnisse oder so ritualisierte Verhältnisse entwickelt. Und gleichzeitig habe ich auch immer das Gefühl, wenn wir uns das angucken, der Vater meint ja auch irgendwie im Sprachgebrauch Gott, also Vater unser im Himmel und so weiter. Ah. Und er hat ja auch immer wieder so seltsame Gottesanleihen und so. Also zum Beispiel schreibt er auf seinem Staudamm irgendwie Zitat aus Exodus und so erstarren die Wellen zu Wänden und sowas. Also er ist ja auch irgendwie in seinem ganzen Schöpfungsprojekt irgendwie immer so diese großen Typen, die wir da stehen haben, diese großen Robber Barons oder die Effective Altruists oder wie auch immer sie sich ihre eigene Dominanz über die Menschheit irgendwie rechtfertigen, haben ja natürlich auch immer so einen gewissen Anspruch, irgendwie göttlich zu agieren. Und irgendwie er als Künstler natürlich auch, der Künstler schöpft, er kann als Mann kein Kind bekommen, deshalb ist dann irgendwie da seine künstlerische Schöpfung, wenn man vielleicht das irgendwie so denken muss. Also diese Sachen hängen ja irgendwie auch zusammen halt. Und ich glaube schon, dass da irgendwie auch wieder eine Geste der Dominanz und der Kontrolle drinsteht, diesen Glauben zu übernehmen und diese Funktionalität, diesen Zweifel, den sie beschrieben hat mit Blick auf Gott, zu übertragen auf die eigene Familie. Also er nimmt sich und stiehlt sich dann wirklich alles. Sie sagen immer, he fiddled with it. Und er ist ja, glaube ich, jemand, der an so ganz vielen kleinen Stellschrauben immer so ein bisschen mitarbeitet. Man würde vielleicht heute an so Konzepte wie Nudging denken, die irgendwann mal selbst Sozialdemokraten irgendwie total geil fanden. Aber er ist ja auch wirklich jemand, der so ganz kleine Stellschrauben benutzt, um dann plötzlich die Welt zu beherrschen. Und wir sehen ja auch immer, seine Herrschaft, Christian hat das schon eigentlich super gut erzählt, besteht immer darin, dass er im Zwischenmenschlichen dann doch noch in der Lage ist, da das Beste irgendwie rauszuholen. Also das ist auch, glaube ich, ein Film darüber, dass sich diese Ebenen gar nicht mehr trennen lassen, dass doch irgendwie diese, sobald Menschen ausreichend groß, ausreichend mächtig sind, sind ihre persönlichen Befindlichkeiten plötzlich Probleme der Menschheit. Also wir müssen ausbaden, dass Elon Musk vielleicht mit manchen seiner Kindern nicht klarkommt oder sowas. Und das ist irgendwie vielleicht auch was, was wir in dieser Figur so ein bisschen ablesen können.
Aber interessant, vielleicht diese Engführung oder diese Gleichsetzung, dass man sagt, der Vater, Gott tatsächlich, vielleicht das Patriarchat auch noch so. Wes Anderson selber in diesem Variety-Interview sagt so, dass er immer so eine krasse Faszination mit diesen Männern hat und die immer so sympathisch findet, obwohl er sich überhaupt nicht so sieht wie die quasi. Also das
stimmt,
fängt mit Bill Murray quasi so an. Er hebt
sich so krass ab von diesem Stiefvater, gell? Er sagt sogar so, ich bin nicht wie der.
Und
darum geht's ihm, dass er anders ist.
Und ich glaube, aber trotzdem diese Faszination, und vielleicht ist das was einfach jetzt immer wieder durchkommt, so diese Tycoons, aber auch Gott als der große Vater im Himmel irgendwie so, man will das eigentlich nicht, irgendwie dieses Bild, aber irgendwie arbeitet man sich halt so weiter daran ab. Das kann man, glaube ich, dann jetzt interessant finden oder nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema hier.
Ich finde, gleichzeitig hat das ganz viel mit Identität zu tun. Also ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist am Anfang wird er uns über so Zeitungsartikel vorgestellt. Und ich glaube, eine dieser Headlines war, hat er eine Identität? Und das ist so dieses göttliche Identitätsfrage, gibt's da eine Identität? Er ist so als Übermensch, also irgendwie so identitätslos fast. Und erst zum Ende hin hat man das Gefühl, okay, hier kommt vielleicht eine Identität von ihm. Hier kann man jetzt vielleicht greifen, welcher Mensch er ist, was Identität bei ihm bedeutet. Dann genau kommt da halt die Vaterschaft wieder mit rein. Aber das finde ich in dem Zuge, ich hatte irgendwie diese Frage sehr viel im Kopf, ob er eine Identität irgendwie hat.
Es ist ja auch Teil des Schreckens seiner Existenz, oder? Ich glaube, die erste Himmelsvision, die erste biblische Vision, die wir sehen, ist gleich, er ist da in diesem Himmelsbereich und sieht da seine Großmutter und die erkennt ihn nicht. Und es wird dann sogar gesagt, does this man have an identity? Also, dass irgendwie da ein leeres Zentrum ist, dass er, keine Ahnung, hier der Mann ohne Eigenschaften oder ist, so ein Produkt der Gegenwart, des Modernen auf jeden Fall. Das scheint irgendwie alle hier zu beschäftigen, vor allen Dingen ihn selbst. Vor allen Dingen Familie ist ja auch irgendwie oft eine Möglichkeit für Leute, sich selbst zu definieren. Wer bist du? Na, ich bin der Vater. Wir schreiben auf Grabsteine Loving Husband oder sowas drauf. Und ich glaube, er versucht noch schnell, bevor der Tod ihn dann erreicht, ein Mensch zu werden. Das ist ja, was wir eben hier sehen.
Ja, das ist ganz spannend, ist diese, ob dieses Kino von Wes Anderson, dieses ständige Going through the motions, man labert sich irgendwas an die Backe, dann geht's in die nächste Szene, ob das nicht fast mittlerweile sowas, ja, fast so nicht soziologisches, sondern sowas außerhalb der Zeit stehendes fast so hat, dass wir nur noch so sehen, wie so Sachen, so ein bisschen wie bei hier L'Argent von Bresson, wo wir nur noch so sehen, das Geld wechselt irgendwie hin und her und die Menschen sind nur noch so Vasallen dieses Dings eigentlich so ein bisschen, so wie beim Öl, bei den Akzelerationisten oder sowas. Und da habe ich auch manchmal so das Gefühl, ist er wirklich eigentlich nur so tatsächlich die Fratze des Kapitals und im Kapitalismus müssen halt Deals gemacht werden und am Ende ist es halt so, man geht halt den Deal ein, weil es winkt immer mehr Geld, als man gerade eingegangen ist so und da lässt sich auch jeder korrumpieren, selbst die Nonne so ungefähr. Also man kann den auch so düster eigentlich deuten, diesen Film, ne? Dass Wes Anderson mittlerweile auch sieht, ja, wir drehen uns eigentlich nur im Kreis und dann ganz am Ende hoffen wir, dass Gott uns irgendwie noch vergeben wird für das, was wir getan haben, aber eigentlich ist das alles komplett rotten, was hier abläuft.
Wir sind die Opfer von Plänen und Systemen. Ich meine, darum geht's ja irgendwie ganz oft bei ihm. Ich muss zum Beispiel auch daran denken, in French Dispatch, der Redaktionschef hat ja so ganz seltsame Bezahlungsmuster und macht dann so Sachen, okay, wir geben ihnen $15 jeweils über 150 Jahre hinweg. Und man hat oft das Gefühl, die Leute werden von ihren Plänen überlebt. Aber es ist irgendwie gar nichts Schönes. Man hat nichts der Welt hinterlassen, sondern da sind irgendwie Sachen, die aus dem eigenen Leben rausgewachsen sind und einen so überstrahlen. Der Film heißt nicht Jar Jar, der Film heißt The Phoenician Scheme, weil der so über allem thront und auch so eine eigene Dynamik entwickelt. Also man hat das Gefühl, das ist vielleicht das, was ihn dann doch wieder zur Charaktermaske macht. Er ist halt genauso Opfer dieser ganzen Prozesse wie eben viele anderen um ihn herum. Und wenn er da am Ende machtlos steht, wenn er sich lösen kann von den Plänen, ist das vielleicht noch das Beste, was er sich erhoffen kann irgendwie. Das ist ja auf jeden Fall auch eine gruselige Vorstellung, dass Sachen uns so überragen und so viel wichtiger werden als wir. Also das French Dispatch endet ja auch damit, dass der Redaktionsleiter dann nachher sagt, ja, die Zeitschrift soll sofort beendet werden, wenn ich sterbe. Also ich glaube, man hat das ganz oft bei Künstlern irgendwie, das Gefühl, wenn ich sterbe, endet auch die Welt. Und deshalb sind späte Filme von Filmemachern oft so seltsam apokalyptisch irgendwie. Und das ist irgendwie dann ein Ausdruck dieses Empfindens.
Man baut sich sein eigenes Mausoleum. Das habe ich bei vielen das Gefühl. Und bei Wes Anderson, glaube ich, wirklich am stärksten von allen.
Und jeder von uns weiß, wie das Mausoleum von Wes Anderson aussehen würde, oder? Ihr habt sofort so ein Bild im Kopf. Dafür brauchen wir kein ChatGPT oder so. Oder bildgenerative Fähigkeit irgendwie. Sondern das können wir uns gut vorstellen.
Marmor auf jeden Fall.
Habt ihr denn das Gefühl aber wirklich, dass diese Gleichheit in der Form, auch wenn wir darüber gestritten haben, ist es denn so gleich, ändert sich jetzt so viel, aber dass wir irgendwie so, ich weiß nicht, dass man diese Dialoge fast schon mitsprechen kann, dass man weiß, gleich kommt da wieder ein lustiger Spruch von da, dann kommt der nächste ins Bild, schwenk auf den nächsten Typ, der wegläuft und sowas, dass Wes Anderson die wirklich braucht? Also würdet ihr sagen, dass ist wirklich immer noch super interessant, das zu sehen? Sind die Filme trotz dessen noch interessant zu sehen? Wäre es vorstellbar, dass es ganz anders wäre bei Wes Anderson? Könnt ihr mir irgendwas geben, dass ihr sagt, nee, ich würde auch mal gerne was sehen, wo das nicht schon wieder so ist, auch wenn die Implikationen und die Themen irgendwie anders sind? Lukas, verstehst du, was ich meine?
Doch, total. Christian, es ist ja nicht so, als würde ich das nicht auch manchmal empfinden, als hätte ich nicht auch schon vor den Filmen gesessen. Und es gibt immer wieder so Passagen, wo ich genau in diesem Gefühl drin sitze. Also zum Beispiel, ich erinnere mich beim ersten Mal sehen von French Dispatch, irgendwann in dieser Revolutionsgeschichte mit Timothée Chalamet, saß ich da und war echt so, boah, ist das gerade irgendwie dröge, und dann finde ich doch immer wieder die Momente. Also für mich ist das wirklich so dieses Roland Barthes'sche Punktum. Ich habe so diese Einzelmomente, Einzelsituationen, die für mich dann dieses Gefühl von bleierner Schwere, die manchmal doch irgendwie sich einsetzt, dann wieder auflösen. Aber natürlich sind das Filme, die das Bedürfnis wecken, hey, probier doch mal was total anderes. Ich denke mir dann aber auch immer, und das soll jetzt gar nicht Wes Anderson verteidigen, sondern ich verstehe deine Empfindung total so, ich frage mich, macht es denn jemand anderes? Und ist es nicht okay, wenn ein Künstler eine Sache macht und dann können wir dann nachher draufschauen und wir können die Sachen schauen, die wir wollen und so, und er findet da seine Möglichkeit, sich auszudrücken? Also ist diese Sehnsucht nach einer bestimmten Form von Innovation und Weiterentwicklung, da frage ich mich immer, kommt die organisch aus uns? Ist das auch diese Marktlogik, die immer was Neues, Schnelleres, Höheres, Weiteres fordert? Also ist sowas seltsam Konservatives, Beständiges nicht auch manchmal eine Form von Widerstand gegen die Logik von Kunstmärkten irgendwie? Das ist einfach die Frage, die ich mir an solche Leute dann stelle. So, warum hätten wir zu Ozu gehen müssen und sagen, mach was ganz anderes? Hätten wir zu Jacques Tati sagen müssen, mach was ganz anderes? Das ist gar keine Erwiderung, ich will damit gar nicht sagen, du liegst falsch, sondern das ist die Frage, die ich mich dann halt einfach, die ich mir dann einfach stelle.
Also ich weiß halt noch, wie begeistert ich bei Ozu von Ohio war, und den habe ich als ganz anders wahrgenommen als die Filme, die ich sonst so von ihm gesehen hatte. Und das habe ich schon immer in diesen Filmografien. Und ich finde bei Wes Anderson halt so, ist ja dieses Aufstaffierte, auch überhaupt der Blick auf die Welt und sowas, das so zu sehen, das ist eigentlich alles interessant. Ist es vielleicht auch so, also wir wissen ja, als er mit Owen Wilson zusammengearbeitet hat, hatten die Filme irgendwie eine andere Art von Comedy, vielleicht Menschlichkeit und so. Ich sage jetzt gar nicht, da muss das jetzt hin zurück. Das sage ich gar nicht. Also wir brauchen jetzt wieder The Royal Tenenbaums, solche Filme, die ein bisschen mehr, sagen wir mal, Luft zum Atmen haben oder sowas, die so ein bisschen charmanter vielleicht sind. Aber irgendwie habe ich ja das Gefühl, wäre da vielleicht nochmal eine andere Stimme im Mix irgendwie interessant oder sowas? Jemand, der die Welt nochmal irgendwie anders sieht oder so? Ist das ein Problem, dass er die Filme so gut alle finanziert bekommt irgendwie, dass da nicht mal ein Studio sagt, so wir machen, schmeiß mal die Hälfte raus oder sowas? Also bei ihm habe ich jetzt so das Gefühl, ja, die Themen variieren immer noch, aber irgendwie so eine andere Tonalität wäre halt super interessant, finde ich, von ihm. Und das heißt jetzt nicht, dass man sich aufgrund von, weiß nicht, Marktlogiken neu erfinden muss oder sowas. Aber ich glaube, da unterscheiden wir uns einfach. Aber ich glaube, vielen, die das jetzt hören, geht es auch so wie mir, dass sie das wirklich als unglaublich gleichförmig irgendwie wahrnehmen, auch wenn es abstrakter jetzt ein bisschen geworden ist. Aber gerade das verstärkt fast, finde ich, diese Gleichförmigkeit, weil dadurch nicht mehr so dieses Auf und Ab, dieses Charmante, dieser Witz irgendwie so drin ist, sondern man so ein bisschen totgeprügelt wird mit diesem Film. Und deswegen, ja, ich würde es einfach gerne auch ein bisschen anders nochmal sehen.
Aber ich muss sagen, das ist tatsächlich einer der Punkte, die mich sehr dolle bei seinen Filmen dann doch immer wieder bekommen, sind eben genau diese kleinen humoristischen Momente. Natürlich ist das weniger geworden, das ist einfach nicht mehr so oft, und es ist dann einfach so, es sind dann manchmal so unterschwellige Jokes oder dann ganz offensichtliche mit der Brechstange, und ich fand es total schade, dass einer der besten Jokes, also einer der größten Lacher des Films für mich eigentlich schon im Trailer vorkam, wo die Fahrstuhl fahren und dann erkennen die der den Fahrstuhl fährt, und der, weil der erkannt wird, nimmt er so eine Selbstmordpille und dann macht sie noch Weihwasser über ihn und betet kurz für ihn. Und das war für mich einer, ich weiß auch nicht warum, das hat mich auf jeden Fall total bekommen, aber vor allen Dingen im Trailer. Ich fand es dann sehr, sehr schade, dass das im Trailer war, weil ich es dann im Film gar nicht mehr so witzig fand, weil ich es halt schon kannte. Aber genauso von solche kleinen Comedy-Momente, die sind da immer mal wieder drin und die halten mich total bei der Stange. Ich fand zum Beispiel auch, du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, dass du diese Basketball-Szene ganz, ganz schrecklich fandst. Ich fand sie ultra witzig am Anfang. Also, weil eben diese toxische Männlichkeit präsentiert wurde und direkt auf diesem Court da präsentiert wurde und man überhaupt nicht verstanden hat, okay, irgendwie läuft der Vertrag hier gerade nicht so, wie er sollte, und warum müssen wir das jetzt mit einem Basketballspiel machen und warum sind jetzt hier diese alten Männer in ihren komischen Sportklamotten, und aber es hatte so viel Situationskomik für mich.
Ja, das würde ich mich auch, wie du die Komödiantisch siehst, Lukas, würde mich interessieren, weil ich auch das Gefühl habe, dass die auch schon halt so fast tote und erstarrte Comedy ist, die man auch so halt schon so oft gesehen hat von ihm, dass ich das fast am nervigsten noch finde. Also wenn die Filme quasi, das fände ich auch interessant, mal ein Film, der halt nicht, also Wes Anderson sagt das selber so, er macht immer schon auch irgendwie eine Comedy, also er hat immer nicht dieses starke Genre-Gewand, sondern macht eigentlich immer den ähnlichen Film, der dann aber Genre-Einflüsse hat oder Settings-Einflüsse und so. Kannst du damit so humoristisch, Lukas, was anfangen, oder rollst du auch so ein bisschen mit den Augen, wie ist das?
Ich habe auf jeden Fall auch in Einzelmomenten mit den Augen gerollt. Also vieles, was zum Beispiel mit Benedict Cumberbatch zu tun hat und mit dieser Kampfszene, da dachte ich auch so, puh, das ist jetzt aber auch Slapstick auf eine Art und Weise, die ich vielleicht nicht so spannend finde. Ich fand die Formbrüche dann vielleicht in dem Moment spannend, aber das Humoristische ist auf jeden Fall jetzt etwas, das für diesen Film nicht so an erster Stelle stand. Und um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, ja, ich glaube, es wäre total gut, wenn Anderson nach dieser Trilogie, will ich es jetzt mal nennen, von denen ich Android City den besten fand, vielleicht nochmal neue Aspekte findet. Also vielleicht kann er so diese neuen experimentellen Formen, die er bei Netflix mit diesen Roald Dahl-Adaptionen ausprobiert hat, stärker involvieren. Vielleicht kann der noch mal ganz andere Arten von Inspirationen einbauen. Vielleicht findet er tatsächlich nach Leuten wie Baumbach und eben Wilson noch mal einen anderen Writing-Partner, der noch mal andere so Tendenzen und Möglichkeiten eröffnet. Aber klar, viele Künstler haben Phasen gehabt, die über eine Weile gingen und haben dann irgendwann neu gefunden. Und es ist, finde ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, noch mal neue Zugänge zu finden und noch mal anders zu arbeiten. Und wenn derselbe Anderson-Film beim nächsten Mal rauskommt, werde ich den sicher hier wieder wortreich in irgendwelche Form verteidigen und irgendwelche Bezüge da finden, die ich da irgendwie gesehen haben möchte und so. Aber ich glaube, es wäre schon der richtige Zeitpunkt, noch mal auf eine andere Straße abzubiegen.
Ich glaube, ich fand Benicio del Toro als das Gesicht des Films, das habe ich mich jetzt so gefragt, vielleicht auch nicht so am freshesten, auch wenn er den, mit dem er auch erst seit kurzem quasi zusammenarbeitet, so, aber das fand ich jetzt hier nochmal interessant, dass so was das Personal angeht. Und ich bin mal gespannt, wie der Film so läuft, weil als ich dann auf Instagram so eine Werbung bekommen habe, wo wirklich einfach nur Benicio del Toros Gesicht und dann jetzt Tickets sich anstand, da glaube ich so, gar nichts jetzt gegen ihn, aber irgendwie so, er ist halt einer dieser Altherren irgendwie, der jetzt hier so im Mittelpunkt ist. Und ich fand zum Beispiel, dass so Ralph Fiennes irgendwie das noch mal eine ganz eigene Note dem irgendwie so gegeben hat. Ich mochte Del Toro hier auch gerne. Ich fand, er hat die Rolle auch irgendwie so gut gespielt. Aber das habe ich mich so gefragt, ne, wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jemand gewesen wäre, den man gar nicht erwartet hätte in so einem Wes Anderson-Film, ob das dann auch noch mal die Leute zieht. Aber wir werden es sehen. Wahrscheinlich werden wieder Leute reingehen. Wenn Leute nicht reingehen, er wird den nächsten Film machen. Es geht halt immer so weiter wie so ein Uhrwerk. Und wir werden weiter drüber reden. Lena, muss man den gesehen haben? The Phoenician Scheme.
Nee, muss man nicht gesehen haben. Ich muss auch sagen, es ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Herzensfilm von Wes Anderson. Also der kann für mich jetzt in mir nicht das Wasser reichen an so Royal Tenenbaums oder Moonrise Kingdom oder sowas. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon auch gemerkt, dass da halt unglaublich viel drinsteckt. Und wenn man da Bock drauf hat, dann sollte man den auf jeden Fall gucken. Und also ja, ich glaube, es gibt schon viel, über das man sich dabei Gedanken machen kann.
Lukas, muss man den gesehen haben?
Erst vielleicht noch ein Satz. Ich fand Benicio del Toro hier irgendwie auch cool. Der ist wie so eine Statue die meiste Zeit, finde ich, in manchen Szenen. Wenn er so super verletzt ist, irgendwie, er ist so ein Gemälde von einem abgekämpften Krieger, das fand ich cool. Ich glaube, wenn ich aber vor allen Dingen irgendwie mochte, wer für mich sofort den Film so ein bisschen belebt hat, weil er ein bisschen anders gespielt hat, war jemand, den ich eigentlich sonst nicht brillant finde, Richard Ayoade, den ich hier irgendwie als Kommunistenführer, als Revolutionär doch ganz unterhaltsam finde, gerade bei seiner zweiten Vorstellung und in dieser Art, wie er sich immer unnötig elaboriert vorstellt und immer alles ausbuchstabiert, das war schon ganz witzig. Und ich würde sagen, man sollte das hier schon sehen. Geht da mal rein, man findet da schon eine ganze Menge. Das ist ein wunderschöner Film an vielen Stellen und man kann damit auch dann vieles und Tolles diskutieren, hier zum Beispiel mit Leuten wie uns. Das ist doch auch immer von Wert. Da draußen sind viel schlimmere Filme in den Kinos. Geht lieber zu Wes Anderson.
Nein, muss man nicht gesehen haben. Es ist, glaube ich, mit der Film, den ich am wenigsten mag von Wes Anderson, auch, ne, wenn ich ihn wie immer in Teilen auch Sachen abgewinnen konnte. Aber ja, ich will was ganz, ganz anderes nochmal irgendwann sehen. Und das hier war es nicht. Auch wenn ich, klar, ne, diese Netflix-Filme, dann schaut lieber Henry Sugar, würde ich sagen, falls ihr mit dem neueren Wes Anderson nicht so vertraut seid. Da waren echt sehr, sehr spannende Sachen drin, fand ich. Ja, aber ey, super, das machen wir wirklich jetzt immer, wenn einer kommt, weil ich ziehe wirklich viel, viel mehr dann hier daraus. Also man muss da nochmal drüber reden, um wirklich den Film richtig gesehen zu haben, finde ich fast. Deswegen habe ich überhaupt angefangen mit Film-Podcasten, weil dann man am Ende mehr mitnimmt, als wenn man nur alleine drin war.
Ich muss sagen, ich war tatsächlich überrascht, als du dann doch wieder gefragt hast, ob wir die Folge machen. Weil eigentlich hast du, glaube ich, bestimmt in den letzten drei Folgen, die wir zu Wes Anderson gemacht haben, hast du gesagt, das war's jetzt für mich, ich gucke das nicht mehr.
Ja, das sind die gleichen Nahtoderlebnisse, wie die in diesem Film hier geschildert werden, die ich jedes Mal mit diesem Kino wieder habe. Aber ja, man muss ja gegen seine Gewohnheiten diese Filme gucken und dann auch wieder darüber
Christian,
podcasten.
im Herzen doch ein Soldier of Cinema, der einfach immer weiter marschiert.
So ist es. Habt ihr noch irgendwas gesehen, gelesen, gemacht, was ihr empfehlen wollt hier am Ende der Sendung oder von dem ihr abraten wollt? Ich habe eine furchtbare Fernsehserie gesehen auf Apple TV Plus zusammen mit meiner Freundin. Wir gucken mittlerweile, glaube ich, wirklich auch absichtlich so ein bisschen schlechte Sachen. Also dieses Hate-Watching, das fängt jetzt, glaube ich, manchmal so ein bisschen doch an, weil wir einfach manchmal so überlegen, okay, was gucken wir jetzt? Und Sopranos, Leute, ich weiß nicht, also ich finde das ja so, ich kann das, glaube ich, nicht gucken. 3 Folgen dachte ich schon, also das ist noch eine größere Überwindung als Wes Anderson, diese Serie, aber egal, gibt's, ich weiß auch nicht. Also ich mag ja schon diese Gangster-Sachen nicht so, und bei Sopranos denke ich dann immer so, du musst es jetzt mal gucken. Naja, wir haben The Four Seasons geguckt, eine ganz furchtbare Serie, die, glaube ich, auch auf einem Film basiert, den ich, glaube ich, gar nicht kenne, wo so Paare immer in jeder Jahreszeit zusammen in einen Urlaub gehen quasi. Und Steve Carell trennt sich aber quasi nach dieser ersten Jahreszeit dann von seiner Frau und hat eine viel jüngere Freundin. Und die gehen dann jetzt immer da in so ein Resort und verbringen da zusammen irgendwie so den Urlaub. Und ich fand das so witzig, weil auf TV Time, da gucke ich manchmal so, was so die Kritiken sind, meinte jemand, full of a cast of likable characters. Und ich habe, glaube ich, noch nie so unlikable characters gesehen wie in dieser Serie. Vor allem Tina Fey, die das ja, glaube ich, mitgeschrieben hat, die ihren Mann, also mit einer Inbrunst hasst, dass wirklich meine Freundin und ich da immer sitzen und denken, okay, wie kann gesehen. Man? Also, du hast es auch gesehen, ja, wie fandst du das denn? Weil ich dachte wirklich so, also, ne, man kann das gucken, man kann sich darüber das Maul zerreißen, es gibt am Ende irgendwie einen absurd krassen Twist, aber, und es geht natürlich so through the motions, und was ich auch so ein bisschen merke, habe ich auch schon zu meiner Freundin neulich gesagt, oh, wir hängen jetzt aber auch in diesen Boomer-Serien drin. Ich glaube, wir gucken jetzt immer so Serien, die sind eigentlich für Leute, die 20 Jahre älter sind als wir und so sich durch so über 30-Jährige lustig machen und so mit den Augen rollen, wenn jemand irgendwie Yoga macht oder eine Bowl isst oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, aber das ist auch der geile Cringe-Content, über den man sich das Maul zerreißen kann. Also eine Netflix-Serie ist es übrigens. Ja, ich mochte das gar nicht, aber hab's mir natürlich trotzdem alles reingezogen. Wie fandst du das, Lena?
Ich bin ganz zwiegespalten. Also ich muss sagen, das hat so sehr viel so Zukunftsgedanken bei mir angeregt, was ich ganz schrecklich fand. was ist mit der Zukunft und wie wird die wohl aussehen und keine Ahnung, weil ich auch diese Paare so schrecklich fand. Also es gibt natürlich so Einzelfiguren, die man ganz interessant findet, aber auch so dieser ganze Umgang miteinander und auch diese Tina Fey, die war einfach die unsympathischste Figur überhaupt und gleichzeitig war man so, okay, uns wird hier am Anfang ein Paar präsentiert, bei denen es augenscheinlich eigentlich nach außen hin funktioniert, aber innen drin halt nicht und deswegen kommt die Trennung und dann hat man dieses Paar, wo es nach außen hin gar nicht funktioniert, aber innen drin anscheinend und man denkt sich eigentlich, warum trennen die sich nicht? Also man denkt sich alle 4 Jahreszeiten, warum trennt sich dieses Paar nicht? Und ich war sehr zwiegespalten, aber ich habe auch schon gelesen, es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben.
Ah, krass, okay. Weil ich fand das jetzt so witzig, weil man irgendwie so, also vielleicht ist es einfach auch schlechtes Serienwriting, dachte ich dann so. Wisst ihr, weil alles ist immer sofort ein Problem in dieser Serie. So, irgendwer hat eine neuere junge Frau, es ist sofort ein Problem. Wir finden sie super komisch, die ist ja super seltsam. Sie findet die alten Leute so, also alles ist immer so hyperdramatisiert, wo man einfach denkt, okay, wenn du jetzt das vegane Essen nicht mitessen willst, nimm dir doch einen Burger mit, who gives a shit, so ein bisschen. Also da habe ich immer so gemerkt, hat man immer eigentlich die so sich angestaut, wie die Stress miteinander hatten. Warum auch immer. Naja, The Four Seasons kann man jetzt gucken. Lukas, hast du irgendwas zu empfehlen?
Ja, ein Film, glaube ich, nichts besonders Überraschendes. Also ich habe letztens noch mal Johnny Toes Election gesehen und der ist ganz großartig zum Beispiel. Aber das ist jetzt vielleicht nichts, was ich noch irgendwie als Geheimtipp anpreisen kann. Aber weil du fragst, ob ich was gelesen habe, ja, ich habe sogar einen Podcast, der so heißt. Und wir haben Skirmion oder A Fucking Army von Dietmar Dart gelesen. Mhm. Sein neues 1000-Seiten-Mammutwerk, das so dicht gedruckt sind, dass es eigentlich eher 1500 Seiten sind. Und ich kann das nicht jedem empfehlen, gerade nicht Leuten mit knappem Alter, die irgendwie super viel zu tun haben. Aber wenn ihr irgendwie Zeit schaffen kann für so ein Mammutwerk, findet ihr da schon wahnsinnig viel Faszinierendes drin. Vor allen Dingen, ich glaube, ich mag einfach diesen Grundgedanken von ihm als jemanden, der uns nicht die Welt erklären will, sondern der uns erklären will, dass wir uns die Welt erklären können, der uns sagt, Die Dinge sind nicht so verschlossen, sind nicht so proprietär, sind nicht so iPhone, wie ihr da draußen alle denkt, sondern schaut euch ein bisschen das an, ein bisschen das, ein bisschen das. Ihr findet Zugang zu Sachen, die euch fern und fremd waren und über die ihr eben auch auf bestimmte Weise mit beherrscht werdet. Ob das jetzt naturwissenschaftliche Sachen oder Programmieren oder irgendwelche sozialen Sachen sind oder sowas. Das ist dann von Person zu Person abhängig. Und ich glaube, das ist ein Buch, der das mit seinen Beschreibungen von neuen Arten zusammenzuleben, von neuen Arten Welt zu gestalten, dafür ganz viele Angebote macht. Also wer Zeit für 1000 Seiten hat, liest Skirmionen von Dietmar Dart.
Ja, habe ich schon ein bisschen reingehört, auch in den Podcast, genau, gelesen. Natürlich bitte abonnieren und hören. Lena, hast du noch irgendwas?
Vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher Tipp, aber der ist gerade auch im Kino, den habe ich letztes Jahr auf dem Goldenen Spatz gesehen, im Kinderfilmfestival, also es geht um einen Kinderfilm. Und der ist unfassbar komisch. Akiko, der fliegende Affe. Das ist, der ist, wie gesagt, jetzt im Kino und es geht eigentlich die ganze Zeit um einen Affen, der aus dem Zoo flieht, um die Familie zu finden. Und der ist, also bei mancher Komik fasst man sich sehr dolle an den Kopf, wie auch bei Wes Anderson. Es gibt zum Beispiel also diesen Affen, der ist von einem richtigen Affen gespielt, aber alle anderen Affen im Zoo sind Menschen in Affenkostümen.
Okay, wir
sprechen demnach. Und also es ist völlig absurd. Es ist eine ganz absurde Reise durch, ich glaube, in Berlin spielt der. Also es ist eine absurde Reise mit diesem Affen durch Berlin, der natürlich auch immer mal wieder andere Tiere trifft, die mit ihm sprechen und ihm helfen auf diesem Weg. Und das ist, also es ist völlig abstrus in Teilen, aber es ist einfach sehr, sehr witzig. Das heißt, wenn ihr auf sowas bisschen Außergewöhnliches im Kinderfilm-Genre mal Bock habt, dann guckt euch auf jeden Fall diesen Film an.
Okay, alles klar. Ja, so mache ich den nächsten Wes Anderson-Podcast hier im Affenkostüm, weil ich mich doch immer wieder breitschlagen lasse. Und ihr euch auch. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr da wart und wir über diesen Film geredet haben. Also wir hören uns dann nächstes Jahr wieder, wenn wieder alte Männer, die versuchen, die Welt zu reagieren oder so, ne? Und Männlichkeit verhandelt wird. Vielen Dank.
Das Gerne. Affenkostüm ist bestellt. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.